SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Klimawandel, Klimakatastrophe, Krise. Wörter, die viele Menschen nicht mehr hören wollen, die einem Angst machen und unter denen sich viele vielleicht auch zu wenig vorstellen können oder wollen. Wie aber sprechen wir über diese Dinge und über das, was in der Welt passiert? Und wie sprechen wir mit unseren Kindern darüber? Um diese Fragen kreist der sensible und elegant gebaute Roman Halbinsel von der Hamburger Autorin Christine Bilkau. Für ihr Buch wurde sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Und dort in Leipzig auf der Buchmesse erwische ich sie auch. Guten Tag, Frau Bilkau.
Guten Tag.
Herzlichen Glückwunsch zum Preis. Ihr Buch ist ja erst letzte Woche erschienen und dann gleich diese große Auszeichnung. Wie fühlen Sie sich?
Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt. Ich muss das immer alles noch ein bisschen verarbeiten. Ich hatte noch nicht so viel Zeit dafür, aber ich freue mich vor allem. Also für ein Buch könnte es nichts Schöneres geben, keinen schöneren Start.
In ihrem Buch Halbinsel, da treffen wir auf Annette. Sie ist Ende 40 und lebt allein in einem alten Haus, eben auf einer Halbinsel am nordfriesischen Wattenmeer. Und sie hat eine Tochter namens Lynn, die ist Mitte 20 und setzt sich für den Schutz der Wälder und des Klimas ein. Und diese Lynn zieht aber ziemlich ausgebrannt und erschöpft zu ihrer Mutter zurück ins Dorf. Wie begegnen sich die beiden jetzt, wenn sie eben nach vielen Jahren wieder gemeinsam unter einem Dach wohnen?
Ja, anfangs ist es so, dass die Mutter das tatsächlich so ein bisschen genießt, dass sie ihre Tochter noch mal für eine Woche zu sich nehmen kann, noch mal ein bisschen fürsorglich sein kann, auch das Gefühl hat, ihrer Tochter noch mal ein bisschen näher zu sein, so wie früher, als die Tochter kleiner war. Doch dann bleibt die Tochter ja und es werden aus Wochen werden Monate und die Mutter stellt fest, dass sie unterschwellig anfängt, ja, ein bisschen ungeduldig zu werden, ein bisschen ungnädig vielleicht auch zu werden. Also das Gefühl hat, die Tochter lässt sich hängen und lässt ihre ganzen guten Möglichkeiten, die sie ihrer Tochter ja geschaffen hat, jetzt liegen. Und das führt nach und nach zu Konflikten zwischen den beiden. Und das andere ist, dass die beiden auf eine gewisse Weise sich neu kennenlernen müssen, weil sie einerseits Mutter und Tochter sind, aber sie sind nun eben auch zwei Erwachsene, die sich auf Augenhöhe begegnen. Und diese alten Muster zwischen Eltern und Kind, die greifen so nicht mehr. Und auch die Art und Weise über ja, die Welt, also die größeren Themen, aber auch die ganz persönlichen Themen zu sprechen, die muss auch neu erfunden werden zwischen den beiden.
Ja, dieses Thema, sich auf Augenhöhe zu begegnen als Mutter und Kind, genau, danach wollte ich Sie auch fragen. Geht es auch darum, dass Annette verstehen muss, dass Lynn eben eine erwachsene Persönlichkeit ist mit drängenden Themen, mit denen sich Annette vielleicht noch nicht beschäftigt hat? Also geht es eben auch um die Frage, wie sich zwischen den beiden, ist ja eben doch auch natürlich ein Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter, wie sich diese verschiedenen Generationen wieder treffen können?
Also es geht vor allem darum, dass erstmal sichtbar wird, wie unterschiedlich die beiden Mutter und Kind oder Mutter und Tochter auf die Welt gucken. Da gibt es so verschiedene Beispiele. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der sie auf alte Kinderbilder von Lynn schauen, wo Lynn die Dorfgegend und die Halbinsel gemalt hat und das Meer gemalt hat. Und da geht es dann um eine große Flut, die vor 600 Jahren diese Küste sehr brachial verändert hat und auch sehr viele Menschenleben gekostet hat. Und dazu gibt es auch ein Gedicht und es gibt ja sowieso ganz viel Historie und Mythen und Geschichten. Und die Mutter denkt dabei an die Vergangenheit, für die ist das Historie. Und die Tochter denkt dabei an die Zukunft. Die hat einfach eine ganz andere Perspektive auf diese Geschehnisse. Und das kristallisiert sich durch den Roman mehr und mehr heraus. Und ja, da gibt es auch dann nach und nach eine Annäherung, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das eine total berührende Szene, die Sie eben gerade auch schildern in Ihrem Roman. Es ist ja auch dann so, dass Annette in dieser Szene erfährt, dass ihre Tochter Lynn schon als Schulkind Online-Karten studiert hat, die eben zeigen oder die ausrechnen, wie der Meeresspiegel eben in bestimmten Teilen der Erde wieder ansteigen wird, welche Landstriche er wann überschwemmen, überfluten wird. Und Annette ist ein bisschen schockiert, dass sie von dieser Internetaktivität ihrer Tochter nicht Bescheid wusste und dass ihre Tochter sich auch schon als Kind eben mit so einem großen, ja auch bedrohlichen Thema auseinandergesetzt hat. Und gleichzeitig ist es ja so, dass ja auch viele ältere Generationen Jüngeren vorwerfen, sie wären faul, sie würden auf Social Media rumhängen, sie würden sich eigentlich nicht für das interessieren, was in der Welt passiert. Sehen Sie das anders? Wollen Sie da auch quasi diesem Vorurteil etwas entgegensetzen?
Also in der Szene ist es ja vor allem auch so, dass die Mutter so erstaunt ist, weil sie davon auch gar nichts mitbekommen hat. Und genau wie Sie sagen, sie ist schockiert. Sie sieht das ja fast so, als wäre das ein Tabu, ne? Also ja. Sie hat ja das Gefühl, es wäre so, als hätte sie rausgefunden, dass Lynn heimlich mit 11 Jahren schon Aktenzeichen XY oder Horrorfilme geguckt hätte. Also dass sie sich eben mit solchen Untergangsszenarien beschäftigt hat, die aber einfach nur ja, Wissenschaft und faktenbasierte Prognosen sind. Und dieser Blick von uns Älteren auf die Jüngeren, den finde ich tatsächlich inzwischen problematisch. Also das hat sich ja auch gerade jetzt nochmal, da war der Roman schon fertig, aber es hat sich ja gerade auch nochmal in den letzten Wochen und Monaten verdichtet, wo es eben halt auch sehr viel politische Debatte gab. Und ich einfach fand, dass überhaupt die Belange der Jüngeren, also der Kinder, Teenager, aber auch der jüngeren Erwachsenen wirklich kaum vorkommen. Und wenn, dann eben in diesen Klischees, dass die arbeitsscheu sind und sich sehr viel um ihre Work-Life-Balance kümmern oder um ihre mentale Gesundheit, also dass sie sehr egozentrisch sind, sich sehr, sehr viel um sich selbst kreisen. Und ich denke, die haben ganz schön viel zu verarbeiten. Die wachsen oder sind in einer Welt aufgewachsen, die ja sowieso schon ja ständig durch Krisen und Kriege erschüttert wird. Und diese Klimakrise zieht sich ja eigentlich wie so ein, weil es ja auch kein einzelnes Ereignis ist, sondern das ist ja einfach so ein dauerhafter, immerwährender Prozess, der über allem liegt. Und ja, also ich finde, wir sollten vielleicht mal ein bisschen genauer da hinsehen, was die alles zu verarbeiten haben, und etwas wohlwollender über sie sprechen.
Es gibt auch eine Szene, in der öffnet sich Lynn endlich ihrer Mutter gegenüber und erzählt, womit sie sich auf der Arbeit beschäftigt hat, und erzählt da eben von CO2-Zertifikaten, von Landraub, von Wäldern, die verkauft werden, wo große Firmen sich quasi freikaufen von dem CO2, das sie in die Luft pusten. Und Annette ist total schockiert darüber, über ihr eigenes Unwissen. Sie freut sich natürlich auch, dass Lynn so viel Wissen hat und das mit ihr teilt, aber sie ist auch gleichzeitig sehr schockiert darüber, dass sie selbst so wenig weiß über diese Dinge. Sehen Sie darin vielleicht auch eine Chance, oder plädieren Sie da auch quasi für diesen Austausch? Weil es ist ja auch so, dass viele Menschen diese Wörter, ich hatte es eingangs gesagt und Lynn sagt es auch selber, wie Krise und Klimakatastrophe auch gar nicht mehr hören wollen. Müssen wir vielleicht auch neue Wege finden, um über diese Gefahren aufzuklären, eben Wege zum Beispiel der Begegnung?
Ich finde, das hat was damit zu tun, wie über diese Themen und Krisen gesprochen wird. Genau was Sie sagen, dass Lynn das Gefühl hat, die Sprache ist an ihre Grenzen gekommen. Diese Begriffe, mit denen man die Klimakrise benennt und auch besprechen muss, sind so abgenutzt zum Teil und auch so kulturell umkämpft ja auch. Also sie sind in ihrer Bedeutung inzwischen so wirkungslos geworden, dass es schwer wird, darüber noch zu sprechen. Und dass auch manchmal, ja, also diese Appelle gar nicht mehr so richtig gehört werden, weil wir sie schon so oft gehört haben. Es hat sich alles so abgenutzt. Und wie man damit umgeht, das ist eine gute Frage. Bei den beiden ist es so, dass die Mutter sich das alles von ihrer Tochter nochmal erklären lässt. Und wir nehmen das ja alles durch den Blickwinkel der Mutter wahr. Das heißt, da changiert ja auch immer wieder so dieses Erstaunen mit rein, dass dieses eben ehemals kleine Kind, also sie sieht ja auch in dem Gesicht ihrer Tochter manchmal immer noch dieses Kleinkind, dass dieses ehemals kleine Kind eben so eine hochprofessionelle, kompetente Frau geworden ist, die ihrer Mutter nun jetzt die Welt erklären kann. Und dabei aber auch so eine große Wehmut entsteht bei all diesem Wissen über auch Katastrophen, vor denen die Mutter ihre Tochter ja früher immer versucht hat zu schützen. Und da ist ja auch so ein großes Paradox, weil dieser Schutz, der ist ja, findet ja immer im Kleinen statt. Also das ist diese Zweierfamilie, und ein Kind zu beschützen, das ist ja ein sehr kleiner Radius, in dem das dann abläuft. Und dann bricht aber eben diese große Welt in unser aller Leben ein. Also das lässt sich ja alles gar nicht abschotten. Und das ist ja auch wirklich ein Widerspruch, der schwer zu begreifen oder schwer auszuhalten ist, dass man einerseits alles tut, um seinem Kind das Beste zu ermöglichen und es zu beschützen. Und drumherum passieren aber Dinge, und eben zum Beispiel wie die Klimakrise, auf die wir ja auch alle einwirken. Also wir sind ja alle daran beteiligt. Wir treiben sie auch alle voran. Und das ist eben etwas, wovor man seine Kinder nicht schützen kann. Und das kommt in diesen Gesprächen, ja, schimmert das immer wieder hervor, dieses Unfassbare eigentlich.
Jetzt haben wir viel über dieses Unfassbare und eben über diese hart, ja, wirklich harten Themen gesprochen. Welche Rolle spielt denn Zuversicht in Ihrem Roman oder auch für Sie als Autorin und Journalistin?
Ja, also ich meine, Zuversicht ist was sehr Wichtiges und auch was sehr Kostbares. Und deswegen ist es auch immer sehr wichtig, sich zu fragen, wie wir darüber sprechen, dass es nicht zu einer Floskel verkommt. Und bei den beiden finde ich schon, dass sich nach und nach kristallisieren sich ja auch ihre Stärken heraus. Also, und das versuche ich auch in dem Roman zum Beispiel immer wieder, zum Beispiel auch anhand der Landschaft zu erzählen, anhand der Nordseelandschaft, der Küstenlandschaft und zum Beispiel auch der Wattwanderung, den die Mutter und Tochter mit einigen Freunden, also es ist ja eine Nachbars-WG-Unternehmen, wo es eben ganz viel um diese Ängste, aber auch diese Stärke und die Frage von Selbstermächtigung geht, während sie durch dieses Watt schreiten und da ja auch Gespräche entstehen darüber, was tut man eigentlich, wenn man sich zum Beispiel im Watt verlaufen hat und eine Flut kommt und wie kann man sich da eigentlich schützen und was kann man noch tun und wie kann man handlungsmächtig bleiben. Und ja, also Zuversicht ist auf jeden Fall etwas, was bei diesen beiden Frauen ja, auf eine bestimmte Weise, also so wie es ihrer Geschichte und auch ihrem Handlungsspielraum entspricht, wachsen kann.
Die Autorin und Gewinnerin des Preises der Leipziger Buchmesse, Christine Bilkau, ihr neuer Roman Halbinsel ist gerade bei Luchterhand erschienen und kostet 24 €. Frau Bilkau, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.